geht's. Nehmt die Mauer, nehmt den Besen, kehrt die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Frauenleben, so heißt der Oktoberzyklus in der Frauenetage. Dieses Thema wurde ganz bewusst jetzt gewählt, wo die dritte Etage im Kanzleizentrum, die Frauenetage, wieder einmal umstritten ist. Erneut müssen Frauen beweisen, wie wichtig Frauenräume sind. Lange Zeit konnten die Frauen ihr Leben nicht selbst bestimmen. Sie wurden dazu geboren, später einmal selbst zu gebären und sich der Familie zu widmen. Immer mehr Frauen brechen aus diesen traditionellen Rollen aus und gestalten ihr Leben selbst. Frauen müssen auch die Möglichkeit haben, sich untereinander auszutauschen und über mögliche andere Lebensformen zu diskutieren. Verschiedene weibliche Lebensformen, selbst- oder fremdbestimmte, wurden und werden im Oktober in der Frauenetage gezeigt. Mich gäbe es heute nicht mehr. So hieß im Rahmen dieses Frauenlebenzyklus ein Vortrag der Psychotherapeutin Aya Zemp. Sie wurde vor 38 Jahren als Mädchen ohne Arme und Beine geboren. Dies hatte eine stigmatisierende Lebensgeschichte zur Folge. Das Stigma, doppeltes Mängelwesen. Ihr wurde das Frauwerden oder das Frausein abgesprochen. Man versuchte, sie als Neutrum zu halten. Frau sein lässt sich nur durch die Gebärfähigkeit oder als Triebbefriedigungsposten rechtfertigen. Dass sie mit ihrer Behinderung ein Kind gebären würde, dagegen wurden Stoßgebete zum Himmel geschickt. Es könnte vielleicht ein höheres Risiko bedeuten, dass sich die Behinderung wiederholt. Wer will denn das schon? Wer will mit so einer meilenweit von normierten Plastikschönheiten entfernt eine Beziehung und Sexualität leben? Als Mädchen ins Gymnasium zu gehen, zu studieren, bedeutete immer ein doppeltes Strampeln aus dem Privaten, dem Raum, der Behinderten und Frauen zugesprochen wird. Wieder doppelt betroffen wurde sie von Gen- und Reproduktionstechnologie. Als Frau wurde sie neuen Ausbeutungen gegenübergestellt und als Behinderte von der Eugenik, die das Zentrum dieser neuen Technologie ist, bedroht. So die erklärenden Sätze von Aya Zemp im Programmbeschrieb der Frauenetage. Nach einem Musikstück von Mercedes Sosa hört ihr die Lebensgeschichte von Aya, so wie sie sie an der Veranstaltung erzählte. Danach wurden ihr noch viele Fragen gestellt oder auch Meinungen geäußert. Manches, was Aya im Vortrag angesprochen hatte, wurde dadurch konkreter. Auch davon werdet ihr einen Teil hören. Außer dem Anfangslied werden alte Bluesstücke die Sendung musikalisch auflocken.
Gracias a la vida, me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. En el alto cielo, su fondo estrellado, y en las multitudes, el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto. Canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida.
Ich bin vor 38 Jahren in einem Bauerndorf im Kanton Luzern geboren worden als älteste Tochter von einer Schneiderin und von einem Schmied. Meine Eltern hatten keine Ahnung, dass ich behindert auf die Welt komme, und ich war zum grossen Glück eine Hausgeburt. Ich sage darum zum grossen Glück, weil wenn ich in einem Spital auf die Welt gekommen wäre mit dieser Behinderung, die ich kann, dann wäre ich sofort in die medizinische Maschinerie gekommen und ich habe absolut keine Medizin gebraucht. Mit Arm und Bein kann man gut leben, mir hat organisch nichts gefehlt, aber es ist wichtig, dass emotional nach einer Geburt etwas möglich ist. Und meine Eltern haben mir lange später, mal, als ich sie gefragt habe, wie das war, als ich auf die Welt gekommen bin, eine ganz schöne Geschichte erzählt, wo ich denke und wo ich auch nachher gemerkt habe, dass das ganz ein entscheidender Punkt war von meinem Leben. Mein Grossvater war nicht daheim, als ich auf die Welt gekommen bin. Meine Eltern haben im gleichen Haus gewohnt wie meine Grosseltern. Und er ist zwei Stunden später heimgekommen, sie ist in die Wohnung gekommen, und dort sind schon die ganze Verwandtschaft vom Dorf ist schon zusammen versammelt gewesen, und alle haben geheult über das Elend von dem kleinen Mädchen. Und er ist gegangen und hat mich zum Stubenwägel aus genommen und sie zu den heulenden Leuten und hat gesagt, man kann sie herumtragen und gerne haben. Und das war ein ganz wichtiger Punkt, den ich heute weiss von meinem Leben und wo, wenn ich im Spital auf die Welt gekommen wäre, nie möglich gewesen wäre. Meine Eltern sind gerade am nächsten Tag ganz massiv konfrontiert worden mit der Diskriminierung. Sie waren katholisch und mein Vater hat mich zur Taufe anmelden, weil die Katholiken haben hier immer möglichst schnell getauft, damals noch. Und als er zum Pfarrer kam, hat der Pfarrer ihm gesagt, er taufe mich nicht, weil wenn eine Familie so ein Kind bekommt wie mich, dann müssen ungeheure Fluche über die Familie lasten und das tue ich auch nicht noch mit der Taufe segnen. Und das war wahnsinnig her, weil mein Vater hat sich eigentlich Unterstützung erhofft. Und das Gegenteil ist passiert, er musste gerade zuerst anderthalb Stunden lang kämpfen. Er hat nicht unter Druck gesetzt, indem er gesagt hat, er verlange von der Kirchenpflege Kirche und suche sich einen Pfarrer, der es mache. Nachher, als der Streit durch war, hat der Pfarrer gesagt, was das Wichtigste sei, jetzt sei, dass wir ein Heim finden müssen. Ich müsse zum Haus aus, bevor die Mama mich gerne bekomme. Und meine Eltern haben sich das überhaupt noch nie überlegt, ob sie mich jetzt zum Haus ausgeben wollen. Und mein Vater sagte zu der Hebamme. Die Hebamme ist eine Nachbarin von meinen Eltern. Und zwar so ein richtiges Urweib, im besten Sinn des Wortes. Sie konnte nie können Schuhe oder Kleider ab der Stange kaufen, weil sie hat Schuhe Nummer 48 hatte. Und man hat einfach gewusst, dort, wo es alle waren, und wir haben ihre alle «Du Hebamme» gesagt, das ganze Dorf ist Bieren auf die Welt gekommen. Und einfach dort, wo sie herum war, hat man gewusst, da kann ihm nichts passieren. Und mein Vater, der auch schon unter ihrer Hilfe auf die Welt kam, ist zum Allewiesi, zu der Hebamme. Und ist zu ihr heulen, weil er das Gefühl hatte, er kann nicht jetzt zu der Mama heulen. Und sie hat gesagt, «Los, wenn ihr das Kind wollt, schaffen wir das schon.» Und das hat sich auch durchgetragen. Durch das ganze Leben, also dass sie zum Beispiel, bringt sie heute noch, sie ist jetzt 87 und sie bringt heute noch an jedem meinem Geburtstag meiner Mutter Praline. Und als ich noch daheim war, haben wir immer beide etwas bekommen, meine Mutter und ich. Und es ist dann weitergegangen, am anderen Tag ist der Pfarrhelfer zu meinen Eltern auf Haus besuchen und hat wollte das ein bisschen gut machen, der Streit mit dem Pfarrer. Und er hat gefragt, wie ich heisse. Und meine Eltern haben gesagt, ich heisse Maria. Meine Mutter heisst so. Und hat gesagt, das gehe auf keinen Fall. Maria sei die Empfangende und die Gebärerin. Und dem Namen kann ich mit dieser Behinderung nie gerecht werden. Sie sollen mich Theresia taufen, das sei die Schutzpatronin von allen Armen. Und meine Eltern, die nur das Beste wollten, haben mich so getauft. Und also dort bin ich bereits an meinem zweiten Tag ganz massiv konfrontiert worden, was, also mit dem Bild von Weiblichkeit, dass das begrenzt ist auf Gebären und das ist mir bereits an meinem zweiten Lebenstag abgesprochen worden.
All around my door. won't you please try and find my man for me? Won't you please try and find my man for me? Tell him I'm broken, hungry, lonely as I can be. Got the meat shaking on my bones. I'm a big fat mama. Got the meat shaking on my bones. Oh. And every time I shake, some skinny gal loses.
Das war der Hard Times Blues von der Ida Cox aus den 20er Jahren. Weil die Batterie zu Ende gegangen ist, beim Aufnehmen erzähle ich jetzt ein, etwa eine Minute, dann kommt wieder O-Ton. Die Aya ist dann getauft worden, trotz allen Widerständen, und ist bei den Eltern geblieben. Sie haben sich so entschieden, das heisst, es war eigentlich nie eine Frage. Die Ärzte haben ganz schlechte Prognose gestellt, haben gesehen, sie würde nicht lange leben und sie würde das ganze Leben lang liegen müssen. Bis dann eines Tages ihre Mutter ins Zimmer gekommen ist und die Aya ganz von allein im Stubenwägeli gesessen ist. Die Aya hat immer wieder müssen beweisen, dass sie lebt. Das war auch ein wichtiger Punkt, dass sie mit dem nicht leben können, weil ihre Eltern dann immer, kaum dass sie eine Kinderkrankheit hatte und es eine ganz gewöhnliche Krankheit sein können, dann haben die Eltern gefunden, jetzt ist es soweit. Das hat zur Folge, dass sie schon immer, schon als kleines Kind, Beweise erbringen musste, dass sie leben kann und dass sie leben will. Dreijährig hat sie dann solche Beinprothesen bekommen. Die waren für die damalige Zeit sehr teuer, nämlich 1'000 Franken. Ihr Vater hat damals als Schmied etwa 250 Franken verdient. Daya hat die Prothese sicher nicht vermisst, sie wäre gern ohne geblieben, aber es ist nicht zugelassen worden.
Wenn ich das Nachbars haben wollte, bin ich einfach übers Land gekrugelt. Und es war mir schaurig wohl und ich war im Sandkasten. Es war alles so selbstverständlich und plötzlich bin ich einfach 70 cm höher oben gewesen. Und mit diesen Prothesen, die Beine waren steif, das waren Eisenröhren, konnte ich nicht mehr in den Sandkasten, ich konnte nicht mehr auf dem Boden sitzen, ich konnte einfach ganz vieles nicht mehr machen. Aber ich war zu wenig stark damals, um mich wirklich zu wehren, dass ich mich gegen diese durchsetzen konnte. Und ich musste wohl darüber müssen lernen laufen und hatte die Beinprothese insgesamt 20 Jahre lang. Sie haben mir den Rücken kaputt gemacht. Also ich habe jetzt eine doppelte Diskoliose, das heisst eine doppelte Wirbelsäulenverkrümmung. Und ich habe mit zunehmendem Alter ganz massiv als Frau angefangen darunter leiden, weil die Prothesen sind nachher ausgefeilt worden. Es hat eine ganz schöne handgeschnitzte Holzbeine gegeben. Aber es hat zur Folge, dass wir müssen, die sind mit Vakuum an meinen Beinstümpfen angemacht gewesen. Und das hat zur Folge, dass wir die Schamlippe auf beide Seiten drin abstoßen. Und wenn man mich gedreht hat, hat es mir die Klitoris eingeklemmt. Und über das hat nie jemand mit mir geredet. Und ich hatte das Gefühl mit 13, 14, ich sei nicht normal. Ich sei anscheinend bei den Geschlechtsorganen auch behindert. Weil ich habe mir gedacht, wenn das normal wäre, dass das einem wehtut und dass es einem das einklemmt, dann würde doch das sicher mir jemand sagen. Also ich habe dort eine ungeheure Einsamkeit erlebt und Angst auch. In Zusammenhang, weil ich bin wirklich nicht rausgekommen, was das jetzt sein soll. Und habe sehr, sehr viel einfach still und heimlich vor mich hergelitten.
In der Behindertenzeitschrift Puls schreibt Aya zu der Prothese. Man versuchte mir vor allem in der Pubertät einzuimpfen, dass ich mit Prothesen viel schöner sei. Ich sah zwar, dass es wunderschöne, aus Holz geschnitzte Beine waren, die mir da angeschnallt wurden, aber sie waren mir viel zu schwer, sie waren zu meinem übrigen Körper viel zu dünn und zu kurz. Raffiniert und schön waren sie eine Neuheit auf dem Markt und die Orthopäden waren froh darüber, in mir einen Musterkrüppel zu haben, an dem man sie ausprobieren konnte. Aber niemand sprach mit mir je darüber, welche Konsequenzen diese Beinprothesen für mich hatten. Wo nicht Aya über die Prothese reden gehört haben, sie wird dann auch noch über ihre Armprothese berichten, habe ich stark den Eindruck gehabt, dass bei ihr die Prothese vor allem auch dazu dient hat, sie normale ausschauen zu lassen, dass ihr Anblick die Nichtbehinderten weniger stören soll. Ihr habt ein Lied gehört von der Lil Green, Why Don't You Do Right, aufgenommen 1941.
Mit 5 bin ich dann im Dorf im Kindergarten. Und mein Vater hat dort Schmitten übernommen, mittlerweile von meinem Grossvater, und meine Mutter war Geschäftsfrau. Sie hat das Büro gemacht für das Geschäft. Sie hat immer 4 oder 5 Männer an Kost und Logis gehabt von dieser Schmitte. Und sie hat uns 4 Kinder gehabt. Es war immer an der allerobersten Grenze bis drüber von der Überforderung. Und es hat für mich den Vorteil gehabt, dass sie wirklich null Zeit hatte, um mich zu verwöhnen. Das heisst, ich war auch immer darauf angewiesen, gerade von Anfang an, als ich im Kindergarten war, dass mich die anderen Kinder mit abholen können. Sie hatte nicht die Zeit gehabt, um mich in Kinski zu führen und dort wieder abholen. Und das haben immer 2 Buben gemacht. Und wenn wir im Kinski angekommen sind und die Kindergärtnerin noch nicht da war, dann sind noch 2 weitere dazugekommen und jemand hat mich an diesem Arm gedreht und jemand an diesem und jemand an diesem Bein und jemand an diesem Bein. Und wenn sie nicht mehr mögen, haben sie mich auf die Stegen abgelegt und ein bisschen gewartet, bis sie wieder mögen. Also es ist wahnsinnig natürlich zugegangen. Oder auch wenn wir gestritten haben, dann haben sie mich einfach beim Bauernhof losgestanden und sind hey. Ja. Und die Mutter vom einen hat es dann gemerkt, weil wir an der in ihrem Haus vorbei müssen. Und dann hätte der eine dann gleich wieder zurückkommen und mich holen. Und dann hat er mich so taub vor sich hergestoßen und die kalten Taubenkopf gemacht. Und so bin ich dann immer wieder heimgekommen. Aber ich habe eins nie erlebt. Es gibt schaurig viele Leute, die immer sagen, Kinder sind brutal. Und die lachen dann aus. Ich bin nie wegen meiner Behinderung ausgelacht worden. Aber man hat mit mir gestritten, weil man mich auch eine dumme Kuh gefunden hat, wie alle anderen auch. Und das war für mich ganz schaurig gut, weil ich so wirklich von Anfang an gelernt habe, mit Nichtbehinderten umzugehen, und ich bin für nichts geschont worden. Und auch vor nichts geschont worden. Und dann, als ich in die Schule wollte, ist das Theater wieder losgegangen. Ich habe den Test gemacht, den Reifetest. Und dann sind alle anderen Kinder von ihren Müttern abgeholt worden. Bei mir ist der Vater ins Schulzimmer gekommen und mit ihm noch 3 weitere Männer. Und zwar einer von der IV von der Kantonalen, der Schulpflegepräsident vom Dorf und der kantonale Inspektor. Und ich war dabei, als die geredet haben, ob ich jetzt hier in die Schule soll oder nicht. Und der kantonale Inspektor und der IV-Mensch haben gefunden, es kommt auf keinen Fall in Frage. Der IV-Mensch hat mich dann endgültig ins Heim tun. Der kantonale Inspektor hat gefunden, ich höre das Theater schon, bis in einem halben Jahr kommen die Eltern von den nicht behinderten Kindern und finden, ihre Kinder kommen zu kurz wegen mir. Und mein Vater und der Schulpflegepräsident vom Dorf haben sich vehement eingesetzt, dass ich hier im Dorf in die Schule kann. Und der Ausschlag hat die Lehrerin eigentlich gegeben, dass sie gesagt hat, wir sollen ihr doch bitte die Gelegenheit geben, dass sie es ein halbes Jahr probieren dürfen. Sie würde es einfach schaurig gerne mal probieren. Sie sehen überhaupt keinen Grund, wieso ich da nicht dabei sein soll. Und der IV-Mensch ist dort durch, ist letztens davon gelaufen. Und die anderen 3 Männer haben die nächste Zusammenkunft ein halbes Jahr später noch abgemacht. Und dann ist die Medizin wiedergekommen und hat gefunden, es geht nicht, dass ich einfach jetzt in die Schule gehe, jetzt müssen die Armprothese her. Weil wenn sie jetzt anfangen so schreiben, dann wird sie bis in der 3. Klasse massive Sehschwierigkeiten haben, eine Brille brauchen. Die haben sich nicht überlegt, dass ich mittlerweile schon 7 Jahre mit diesen Armen gespielt habe und alles schon so neu hatte, 7 Jahre lang. Und dann musste ich wieder auf Zürich müssen. Und musste dort durch ein wahnsinniges Training durch. Also ich hatte jeden Morgen 4 Stunden Krafttraining mit den Armen als 7-jähriges Kind. Und nachher sind mir die Armprothesen verpasst worden. Und die haben so eine Hand, die mit Sauerstoff funktioniert hat. Also wenn ich auf das eine Ventil gedrückt habe, dann ist der Daumen auf und zu gegangen. Und wenn ich auf das andere gedrückt habe, ist die Hand rundherum gegangen. Und dann hatte ich über den Rücken so Riemen gehabt. Und wenn ich so gezogen habe, ist der Ellbogen aufgegangen. Und wenn ich so gezogen habe, ist der Ellbogen zugegangen. Und ich musste trainieren und schreiben und trinken und essen. Und die Sauerstoffflaschen waren sehr gefährlich und darum haben sie sie verpackt in so dicken, wattierten Ledertaschen. Und ich wusste, dass ich mittlerweile gefährlich bin. Also wenn mir etwas passiert mit diesen Sauerstoffflaschen, dann fliege ich samt allem in die Luft. Und dort war ich dann stark genug für einen Widerstand. Also dort habe ich zum Beispiel, als ich lernen trinken musste, habe ich einfach nicht mehr aufgehört, auf das Ventil zu drücken, das den Daumen zugemacht hat. Und so habe ich ihnen die dicksten Gläser und die hartesten Hartplastikbecher einfach zwischen dem Daumen und der Hand ihm verdrückt. Und die sind in einer Verzweiflung vor mir zugehockt und haben gesagt, ach, du bist doch ein Intelligenz, hör doch jetzt auf, du merkst doch das. Und ich habe mich einfach dumm gestellt und gesagt, wieso soll ich das merken, das ist ja Holz da vorne. Und schlussendlich haben sie mich heimgeschickt nach 2 Monaten und ich musste heim üben. Und es war einfach ganz grauhaft. Und dann ist noch ein ganz schlimmer Fehler passiert. Sie haben mir ein Büchlein mitgegeben, das ich jeden Tag abschreiben soll. Und sie haben nichts Gescheites gewusst, weder mir das hässliche Entlein zum Abschreiben zu geben. Und das habe ich dann am 3. Tag, als ich es abgeschrieben habe, auch gecheckt. Und dort habe ich einfach dann irgendwann nach einer Woche oder zwei, einmal, wo die Prothesen mir wieder abgezogen waren von meiner Mutter, mit ihrer guten Schneiderschere die Schläuche, die hinter dem Rücken durchgegangen sind, durchgeschnitten. Und einfach gesagt, jetzt ist endgültig fertig. Und habe wirklich den Widerstand so geleistet, dass sie es aufgegeben haben. Dann bin ich dann, also ich konnte aber wegen dem ersten Jahr später in die Schule können und bin in die Primarschule gegangen, bis in der 5. Klasse. Und hatte von der 3. Klasse weg einen Schulschatz gehabt. Und der ist mich immer in der Freizeit geholt. Und ich war immer das einzige Mädchen bei 12 Buben. Wir haben immer die Indianerlet oder die Eidgenösserlet und ich hatte immer den springenden Posten. Zum Beispiel bei den Eidgenösserlet haben sie mich das oberste Haus aufgetragen im Estrich und dort das Fenster hier. Und die anderen haben Steine aufgebracht. Und einfach im entscheidenden Augenblick musste ich die Steine runterlassen. Und das hat mir auch ganz ein wichtiges Selbstverständnis gegeben, dass ich einfach dazugehört habe.
Das nächste Lied ist ein Boogie, der L.A. Boogie von der Georgia White aus dem 1937.
I'm doing something I never done before. Gonna do it this time, ain't gonna do it no more. My L.A. Boogie, only thing I choose. The only thing I do to drive away my blues. I boogied all night in the night before. When I woke up this morning, I wanted to boogie some more. My alley boogie, only thing I crave. I can do my alley boogie in so many different ways. I'm wild about my boogie. It's the thing I crave. Cause my good old alley boogie will carry me to my grave. Yeah, a boogie. Only thing I crave. Been doing my early boogie, been doing the boogie all my days.
Der Schulschatz ist in der 5. Klasse gekommen und hat gesagt, er gehe ins Gymi. Und ich habe nicht gewusst, bis dahin, was Gymi ist. Und ich bin aber wahnsinnig gerne in die Schule gegangen. Also die Ferien waren für mich ein Horror gewesen. Und ich habe sowohl in der Pfarrei wie in der Gemeindebibliothek das Anrecht gehabt, doppelt so viele Bücher an mich dürfen mitzunehmen. Weil ich habe einfach gelesen. Und dann hat er mir erzählt, was Gymi ist. Und ich bin glückstrahlend heim und sage, ich gehe ins Gymi. Und meine Eltern haben gefunden, das geht nicht. Das ist für die Doktors, aber nicht für uns. Du kannst nicht ins Gymi. Und ich habe gefunden, also wieso ist jetzt das für die Doktors? Und sie haben mir das die längste Zeit versucht zu erklären, wieso das für die Doktors ist, aber für Schmieden nicht. Und also mich hat es schaurig traurig gemacht und verstanden habe ich es nicht. Und eine Woche später hat der Lehrer ein paar von unserer Klasse dahinter gehalten. Und hat uns gesagt, wir seien die, die eigentlich ins Gymi sollten. Und wir sollen das den Eltern sagen und er wird einen Elternabend machen für die Eltern. Und ich bin natürlich glückstrahlend, noch glückstrahlender, als der Woche vorher heim und habe gesagt, der Lehrer findet es auch, ich muss ins Gymi. Und so, und haben meine Eltern gesagt, ja, der soll das finden. Das kommt für uns nicht in Frage. Und ich bin das im Lehrer erzählen und er ist zu meinen Eltern heimgekommen und hat es wie Übung mit ihnen geredet. Und der hat ihnen das eingeleuchtet, dass das wirklich, glaub, gut wäre, auch wenn Schmiede nicht ins Gymi gehen, dass ich würd gehen. Und ab da haben sie sich schaurig angefangen einsetzen dafür. Das Problem ist, dass also ich habe dort Aufnahmeprüfung gemacht, aber im Dorf bei uns hat es selber kein Gymi gehabt. Das nächste Gymi war 15 km weiter weg gewesen. Und keine öffentliche Verkehrsmittel, außer einen Bus, den ich nicht selber konnte benutzen. Und meine Mutter ist nicht Auto gefahren und hat sich zum Glück auch geweigert, zum jetzigen noch auf Auto zu fahren, weil sonst wäre eine zusätzliche Belastung für sie dazugekommen, weil sie einfach noch mich müssen, viermal im Tag hin und her fahren. Und es war ganz klar, dass mein Vater das nicht leisten kann. Er hat ein Geschäft, also er nicht regelmässig zur Stelle sein. Und dann haben wir angefangen, ein Internat zu suchen. Und dort ist mir das allererste Mal der Diskriminierungsaspekt von meiner Behinderung bewusst eingefahren. Vorher habe ich das nicht realisiert. Aber da ist es mir sehr bewusst eingefahren. Wir waren zum Beispiel in Menzingen oben bei den Nonnen gewesen. Und die haben zu meinen Eltern gesagt, und ich war dabei gewesen, wir dürften mit ihr nicht einmal in Speissal zu den anderen Mädchen. Ihren Anblick ist niemandem zumutbar. Das war das eine. Und das zweite war in Ingeborg gewesen. Und dort haben sie gesagt, sie würden mich auf keinen Fall aufnehmen, bevor sie nicht wissen, wie sich die Mens bei mir auswirkt. Und meine Mutter und ich haben erst vor ein paar Jahren einmal zusammen darüber geredet, ob sie daraus gekommen sind, was das überhaupt dort hat sollen mit dieser Mens. Und wir sind zusammen darauf gekommen, also wir haben uns einfach beide nichts anderes können erklären können, weder der Aberglaube, Behinderte, die Frau wird, gleich Hex. Auf jeden Fall ist das dort auch nicht gegangen. Und wir haben nichts gefunden. Ich bin ein Jahr länger in die Primarschule gegangen und habe es aber nicht aufgegeben und wollte weiterhin länger in die Schule. Und dann sind wir im Frühling darauf gekommen, ich könnte vielleicht auch Semi machen. Und dann haben wir dort die Tür von mitmachen und dort haben sie gesagt, uns an drei Semi überall das Gleiche, ich könnte Semi schon machen, ich komme einfach das Diplom nicht über. Weil ich kann nicht Turnen geben und ich kann zu wenig Ordnung halten im Schulzimmer, weil ich den Kind nicht nachrennen kann. Und dann habe ich gewusst, ja, also Semi machen, wenn ich das Diplom nicht bekomme, das ist jetzt auch nicht das Geile von mir, das muss ich nicht haben. Und dann haben wir wieder angefangen weitersuchen nach einer Möglichkeit für das Gymi und haben schlussendlich im Herbst darauf, drei Wochen vor Schulanfang, ein ganz kleines Mädchenheim gefunden, das neu aufgegangen ist, wo es schon ein Bubenheim hatte. Und ich bin dann ganz selig in das Gymi eingetreten. Und die Seligkeit ist sehr gleich weggegangen, weil ich dort einen Lateinlehrer hatte. Und wie ein paar von euch vielleicht wissen, hat man in den ersten paar Jahren sehr viel Latein im Gymi. Und er hat mir von Anfang an gesagt und jeder Stunde zu verstehen, dass ich nicht an die Schule gehöre. Er hat mich während 3 Jahre lang, wenn ich gestreckt habe, nie dran genommen. Das hat zur Folge gehabt, dass ich ganz schnell in der Leistung im Latein ganz massiv runtergefallen bin. Und dann ist dazu gekommen, dass ich das Teamleiterin gewechselt hat und dass die Teamleiterin mich sexuell ausbeutet hat. Und dann ist es mir so schlecht gegangen, also dass ich magersüchtig geworden bin, bis ich eines Tages heim bin und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und dann haben wir wieder angefangen zu suchen und haben dann nach langem Suchen in Freiburg oben ein Internat gefunden bei Nonne und ich bin dort hergegangen und habe dort noch Matura gemacht. Eine weitere Schwierigkeit, als ich konfrontiert wurde mit meiner Behinderung ganz stark als Frau, war, dass ich mich natürlich in der Pubertät und im Teenie-Alter verliebt habe, wie alle anderen auch. Und ganz viele Buben und junge Männer lässig gefunden haben, mit mir eine Disco verrückt zu machen, indem man mit mir rumgetanzt hat oder mit mir ganze Nächte durchzudiskutieren. Aber wenn ich gesagt habe, ich bin verliebt, dann war einfach das grosse Staunen, was das passiert hier. Aber so habe ich es also nicht gemeint. Und ich war dort einen Weg ein brennendes Kind in dieser Frage, weil mein Vater hat mir ab 7 immer wieder gesagt, ich werde nie richtige Frau, ich werde nie heiraten können.
Dazu auch noch ein Abschnitt aus dem Aufsatz «Wir behinderten Frauen, das abgesprochene Geschlecht» von der Aya Zemp, wo sie in der schon genannten Behindertenzeitschrift «Puls» wo der abgedruckt worden ist. Manchmal hörte ich meine Großmutter zu anderen Leuten sagen, zum Glück ist es ein Mädchen und nicht ein Knabe, sie wird es mal leichter haben. Als ich schon bald einmal wissen wollte, warum ich es als Mädchen einfacher haben solle, antwortete Frau mir, Frauen ertragen es besser, nicht heiraten zu können. Erst viel später verstand ich den Klartext dieser Aussage, nämlich, dass Frauen besser ohne Sexualität leben können, Männer müssen sie haben. Ab da verstand ich auch, dass mit der Aussage, du wirst nie heiraten können, immer gemeint war, du wirst nie eine richtige Frau werden, nie empfangen und gebären können. Nur dazu war ja nach damaliger Moral die Sexualität der Frau geduldet.
What she had to say. I went to the fortune teller. See what she had to say. She said, your man's gonna quit you and going far away. I said, now fortune teller. Tell her, please let me get this straight. You say my man's gonna quit me, I'm gonna give me the game. She said, now pretty mama, don't go and get the blues. She said, pretty mama, don't go and get the blues. Cause there's another daddy waiting to step right in your shoes. Now if the man leave you, he won't stay away long. Stay
Genau im gleichen Alter ist es auch wieder losgegangen mit